vom Glauben und der Gnade unbeschadet der Freiheit. Das steht so bei den letzten Regeln, die Ignatius im Exitiumbuch gibt. Das war ja das große Thema, nicht von Luther, die Rechtfertigung, nicht die Werke machen es, sondern die Gnade. Und die Jesuiten haben ja dann die sogenannte Gegenreformation vorangetragen in den deutschen Landen. Und in diesem Zusammenhang steht auch diese Anmerkung, dass er sagt, man soll zwar von der Gnade reden, sagt er seinen Jesuiten, aber mit Vorsicht, dass die Leute nicht denken, man muss selber dann nichts mehr tun. Das war so seine Sorge, dass die Leute sagen, wenn es die Gnade sowieso macht, was soll ich mich noch anstrengen? Wir haben schon so im kleineren Kreisketten davon geredet, dass das eigentlich gerade umgekehrt ist, dass die Katholiken sich ein Stück abschneiden können, in der Regel von der Aktivität und dem Taternst der evangelischen Brüder und Schwestern. Aber es ist nun noch mal so von dem Gedanken her, sodass das also heute so die Thematik ist. Ich will damit beginnen, daran zu erinnern, dass die Begegnung mit Jesus immer ein weitergeschickt, ein gesendet werden ist. Man kann das auch philosophisch so deutlich machen. Es ist üblich in der Philosophie- und Theologiegeschichte des Westens zu sagen, Gott sei das höchste Gut. Haben wir alle schon gehört. Das höchste Gut und das höchste Gut, das dann die Menschen erstreben und haben wollen. Aber was ist denn das höchste Gut? Da kann man durchaus, meine ich, an die Alten bei Kant anknüpfen. Kant sagt, es gibt eigentlich nichts wirklich schlechthin Gutes außer dem guten Willen. Das heißt, meine These ist nicht irgendein Gut, das größte Gut ist nicht irgendwie ein toller Kuchen oder ein toller Pudding, sondern das höchste Gut ist die Güte. Das ist das höchste Gut, die Güte. Und das hat erhebliche Konsequenzen für das Verhältnis zu Gott und dem anderen Menschen. Wenn ich sage, Gott ist das Gute, dann will ich hinstreben, will ihn haben für mich oder mit ihm verschmelzen oder wie auch immer. Wenn das höchste Gut die Güte ist, das ist der Gedanke, den Levinas nicht müde wurde einzuschärfen, dann bin ich vielleicht unterwegs zu Gott, um ihn zu kriegen und zu haben, das höchste Gut. Aber in Wirklichkeit, in dem Moment, wo ich versuche, nach ihm zu greifen, biegt er mich um auf die anderen Leute. Denn wenn das höchste Gut die Güte kann man nur haben, indem man gütig ist. So dass also die eigentliche Verbindung mit Gott tatsächlich das ist, dass man seine Sorge teilt. Und das ist wieder alte klassische Definition. Freundschaft heißt dasselbe wollen und nicht wollen, was der andere will. Also einig sein im Willen. Wenn Person eigentlich ein Pfeil ist, eine Dynamik, dann werde ich mit einer Dynamik nicht eins, dass ich auf die drauf fahre oder der in die Flanke, sondern dass ich mit dem anderen dasselbe will, was er will. Also jemanden lieben heißt, auch dessen Liebhabereien teilen, soweit wie das geht, dessen Verrücktheiten. Und die Verrücktheit Gottes ist der Mensch. La folie de Dieu, c'est l'homme, wie man gesagt hat. Das ist der Punkt. Also, sich auf Gott zuwenden, das heißt, seine Güte, seine Sorge mitteilen. Das kommt nicht zusätzlich drauf. Damit jetzt bleibt nicht allein, kümmere dich um die anderen auch. Nein, das ist es. Das ist der Punkt. Wenn ich wirklich Gott nicht als das höchste Gut denke, sondern als die Güte, was dasselbe ist, dann kriegt das sofort selbstverständlich die Bewegung. Und deswegen heißt es, Jesus begegnen, dem Auferstandenen begegnen, von ihm geschickt werden zu den Brüdern und Schwestern. Das ist es. Und das ist ein ganz zentraler Gedanke Ignatius und der Jesuiten, wie dieses berühmte Wort von Rahner, ganze halbe Bibliotheken sind vollgeschrieben worden, der kommende Christ wird ein Mystiker sein, der kommende Frommer, oder er wird gar nicht sein. Und dann, wenn ich das Zeug nur lese, immerfort geht es um irgendwelche vage Einheitsmystik, wo die Leute da drin baden sollen. Kein einziges Wort davon, kein einziger Gedanke bei Rahner. So dieser Grundgedanke von Ignatius, Gott finden in allen Dingen, heißt, wie ich ja schon mal gesagt habe, seinen Willen in allen Dingen finden. Was möchte er von mir in dieser Situation jetzt? Um wen oder was soll ich mich da kümmern? Wo habe ich jetzt was zu sagen und zu tun? Das heißt das. Gott finden in allen Dingen heißt, jemand merken, was, womit beauftragt er mich jetzt, wo lässt er mich teilhaben an seiner Liebe und Sorge. Deswegen sind wir seine Freunde oder seine Brüder. Zuerst heißt noch Freunde, abermals sagt er, ihr sind meine Knechte, ihr sind Freunde. Zu den Frauen hat er gesagt, geht hin und sagt meinen Brüdern. Nicht? Also dieser Punkt, der dort hineingehört, in dieser geschwisterlichen Sorge und Liebe für die anderen, im Dienst des Vaters. Das gehört nämlich auch dazu. Die Leute reden immer von der Proexistenz Jesu und meinen, die besteht darin, dass er für uns da ist. Nein, nein, erstmal ist er für den Vater da. Auf ihn lebt er hin, für ihn ist er da. Das muss man erstmal an sich heranlassen. Wir müssen mal meditieren, das 16. Kapitel im Johannesevangelium, das sogenannte hohepriesterliche Gebet, wo er mit seinem Vater spricht, wir kommen gar nicht vor, so irgendwie so in der dritten Person, aber der redet einfach so über uns weg. Das muss man mal zulassen, die gehören zusammen erstmal. Das ist genau, wenn ich so denke, wie dann unser Bub, der Ältere, wie er dann abends ins Bett gehen sollte, sagt er so, und jetzt macht ihr es euch gemütlich. Sag ich, ja, genau das. Und in diese innige Gemeinschaft erstmal der göttlichen Personen untereinander, das ist sie. So, und jetzt werden wir da trotzdem hineingenommen. Und wenn man das erstmal anerkannt hat und durchvollzogen hat, dann kann man über den Gedanken überhaupt nicht zu Ende kommen, im Staunen, dass offenbar der Vater für den Sohn nichts Besseres hat als ausgerechnet uns und der Sohn für den Vater auch nichts Besseres als ausgerechnet uns. Denn darum geht's da. Du hast sie mir gegeben und ich habe sie bewahrt und ich gebe sie dir oder so. Also dieser Gedanke, der dort geschieht, das heißt, die haben nichts Besseres füreinander als ausgerechnet uns. Kann man sich schon wundern. Haben sich auch die Leute gewundert, was der liebe Gott für einen Geschmack hat, nicht? Also, dass man da so guckt, wo das nochmal hingehört, was dort drinnen steht. Also, mit ihm, zu ihm heißt mit ihm zu den anderen. Mystik ist keine, wenn sie nicht in der Sendung endet. Deswegen, Mystik, das redet sich einfach so. Und dann liest man haufenweise in der neuen Religiosität, da gibt es verbohrte Leute, die sind ein bisschen begrenzt und beschränkt, die sitzen in ihren Dogmen rum, aber dann gibt es die Oberliga der Mystiker, die da alle eins sind, über den Leuten, die da so merkwürdige Dogmen haben oder so. Dabei ist das Christentum natürlich eine dogmatische Religion, denn Christ ist man, wenn man sagt, Jesus Christus ist der Herr. Das ist ein Satz. Und deswegen hat von rechts wegen auch das Wort Credo zwei Bedeutungen. Credo heißt wörtlich, ich glaube. Bezieht sich also auf das Glauben. Die Theologen sagen, fides qua erstmal. Also das, wodurch ich glaube. Das Glauben. Aber dann heißt das Credo auch der Inhalt des Glaubens. Das ist dann die fides quae, die fides, der Glaube, der geglaubt wird. Also Glaube hat immer diese beiden Seiten. Die subjektive Seite, ich glaube, ich bekenne, wörtlich Credo. Und dann bezieht sich nochmal auf den Inhalt. Und wenn ich jetzt diesen Inhalt gegenüber Missverständnissen kläre und ausdrücke, dann nennt man das Dogma. Das ist inzwischen das reinste Schimpfwort geworden, nicht dogmatisch ist ein Schimpfwort oder so. Christentum ist das. Das ist das Judentum mit der Islam nicht in derselben Weise. Deswegen gibt es ja auch nicht diese ausgearbeitete Theologie, sondern ein anderes Umgehen mit den Texten dort. Das ist ganz spezifisch christlich, weil wir ausgehen von diesen Sätzen, an denen hängt es und deswegen führt dann auch das Verständnis der Sätze dann zu Trennungen und Spaltungen innerhalb der Christenheit und da legt sich natürlich den Verdacht nahe, lassen wir das alle weg und sind wir einfach nur nett zueinander. Das ist ja Nathans Vorschlag und der wird ja inzwischen haufenweise auch von Religionslehrern mit Begeisterung aufgenommen, anstatt dass die mal dran denken, dass in der Nathan-Geschichte einer schlecht wegkommt. Wer ist die üble Figur in der Parabel des Nathan? Der Vater. Der lügt und betrügt. Und das soll Gott sein. Und das wundert offenbar die Religionslehrer nicht. Die Deutschlehrer hat es schon nie gewundert, aber das habe ich denen durchgehen lassen, die sind eben nicht zu retten. Aber die Religionslehrer, oder eben immer schon gerettet, habe ich ja gerade gesagt, man soll den anderen immer retten, steht ja im Exerzitienbuch, so habe ich ja begonnen, Sie erinnern sich, nicht? Aber sie ziehen schon wieder ab. Also, dass ich sage, dass das drin steckt, also bei den Deutschlehrern ist ja auch eine tolle Rolle, ist ja völlig klar, nicht? Aber jetzt vom Text her genommen, die eigentlich schlechte Figur, das muss man sich aber klar machen, ist der Vater. Es stecken zwei Dinge drin, die ich finde, dass die Religionslehrer die nicht aufnehmen. Das erste ist, der wahre Ring vermutlich ging verloren. Lesen Sie es nach zu Hause, wenn Sie mögen. Der wahre Ring vermutlich ging verloren. Das ist schon mal das Erste. Und wo kommen die falschen Ringe her? Wer hat die machen lassen? Na, der Vater. Das heißt, die Parabel sagt, Gott hat euch betrogen, jetzt betrügt euch nicht noch gegenseitig als betrogene Betrüger, sondern lasst das und seid nett zueinander. Und dann vertraten sich ein Jude, der kein Jude, ein Moslem, der kein Moslem und ein Christ, der kein Christ ist und sind herrlich eines Sinnes. Und das nennt man dann, ich will nicht sagen Weltethos, aber jedenfalls also Gemeinschaft der Menschen untereinander. Kann es das sein? Also, Und dann sagt man ja, die Liebe statt der Wahrheit. Dann sage ich immer den Leuten, lest mal nach im 1. Korintherbrief. Da steht, dass die Liebe Freude an der Wahrheit hat. Im 13. Kapitel des Korintherbriefs. Und auch die berühmten anonymen Christen, dieser merkwürdige Ausdruck von Pater Rahner, der meint ja nicht, dass die Leute ihrem Gewissen folgen sollen statt Glauben, sondern er sagt, wenn man seinem Gewissen folgt, so ist der theologische Gedanke, kann man das nur aus der Gnade Gottes, die immer die Gnade Jesu Christi ist? Weil er die Tür, er der Weg, er die Wahrheit und das Leben ist? Man kann also nur aus der Gnade Jesu Christi gut sein auf die Dauer. Zur Gnade gehört aber immer auch eine Wirkung auf das Bewusstsein, auf die Theorie. Natürlich weiß der, der von Jesus Christus nichts gehört hat oder der es gehört hat, aber es ist nicht wirklich bei ihm richtig angekommen. Der weiß nicht, dass Jesus Christus der ist, der er ist. Aber er hat einen neuen Blick auf die Welt im Ganzen. Das heißt, wir müssen zwei Begriffe von Offenbarung im Kopf haben. Einmal den der Satz Offenbarung, Sätze, Jesus Christus ist der Herr. Und dann müssen wir im Kopf haben, dieser Gedanke, ein neues Auge, das einem eingesetzt ist. Wichtiger Gedanke beim Philosophen Fichte, der sagt immer, dass einem ein Auge eingesetzt wird. Aber irgendwie hat er das auf Umwegen, denke ich, schon aus der Bibel. Wir kennen alle diese Stelle, denke ich, in Epheserbrief, wo es heißt, Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Aber da muss man noch weiter zurückgehen in Jesus Sirach, allerdings nicht in der Einheitsübersetzung, die auch in diesem Punkt mal wieder daneben liegt. Es ist überhaupt ein Jammer mit der. Also, wo es dann heißt, ich setze mein Auge in euer Herz. Ohne sein Auge können wir die Welt nicht richtig sehen. Wir müssen uns, den Nächsten und die Welt mit Gottes Augen sehen. Und das machen ein ganzes Stück die Künstler. Deswegen sind die natürlichen Verbündeten der Glaubenden und der Philosophen. Dass man das in dieser Weise sieht. Und in dieser Weise einen Blick für die Welt haben, das gehört hinein. Deswegen darf man Rahner nicht so verstehen, dass er sagt, wer nicht glaubt, der tut gute Werke. Nein, da steckt ein Glaube drin. Nur nicht der Satzglaube, weil der ist nicht gewusst, aber ohne Glaube gibt es kein Heil. Das ist völlig klar. Also das muss man auch dieses Wort richtig verstehen von ihm. Also Gott die Güte, ich werde von ihm gesendet. Wie kann das aber gehen? Das ist die Frage, wie ist das möglich? Nicht? Wie kann man in dieser Weise selbst vergessen, auf andere zu gehen, für andere da sein, wenn man gar nicht weiß, wo man selber bleibt. Wo gehört das eigentlich hin? Und da sind die Worte bei Jesus deutlich genug. Der sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Man kann nicht hingehen und da alleine Missionen machen oder verkünden, sondern es geht natürlich nur, wenn ich darauf vertraue, dass im anderen der Geist genauso wirkt und da ist und dass ich daran anknüpfen kann. Anders ist gar nicht möglich. Das, schon psychisch habe ich das nie verstanden, wie das der Franz Xaver geschafft hat. Der ist ja da wirklich losgegangen, hat getauft, bis ihm der Arm runterfiel, weil er gesagt hat, wen ich nicht getauft habe, der kommt in die Hölle. Und diese berühmte Geschichte von einem dieser Fürsten, der ihn dann gefragt hat, was ist mit meinen Vorfahren? Sagt er, die sind leider in der Hölle. Dann hat er gesagt, dann gehe ich allein auch nicht in den Himmel. Dann lasse ich mich nicht taufen. Und erst als er dann im letzten Lebensjahr schon vor China, dort er kam ja nicht ins Land hinein, wartete, dass er hineinkommt, da haben wir dann die Korrespondenz, wo er dann mit seinen Nachfolgern und seinen Mitbrüdern in Japan, dass er da verstanden hat, das kann so nicht sein, dass die Menschen einfach dann verloren sind, sondern dass eben das hingehört, was man dann wie immer Begierde Taufe nennt oder Rana mit diesem, hat er selber gesagt, falschen Ausdruck, anonyme Christen, ich würde davon Frankl mir ausborgen, dieses Wort unbewusst und sagen unbewusste Christen, nicht? Dass das dorthin gehört, denn sie wissen es nicht. Anonym ist wirklich falsch, denn wer anonym weiß ja, der anonym ist, weiß ja, wie er heißt, nur die anderen wissen es nicht. Während hier geht es ja darum, dass die anderen es nicht wissen, nur der Pater Rana weiß es, dass sie Christen sind, nicht? Und dann gibt es Leute, die regen sich da schrecklich drüber auf, nicht? Und sagen, ja, da kommen sich auch anderen unterdrückt vor. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe noch mit niemandem geredet, der sich dabei unterdrückt vorkam auf diesen Konferenzen. Wenn ich dazu einen hinduistischen Kollegen sage, Sie sind für mich ein anonymer Christ, dann sagt er, und Sie sind für mich ein anonymer Buddhist. Und dann nehmen wir also unseren Rotwein und trinken uns eins. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Da muss man sich nicht aufregen, dass das hineingehört, nicht? Also, Gott, der Gute, die Güte, die Sendung hinein. Und jetzt brauchen wir zu dieser Freiheit, mit der wir dort eintreten, sollen seine Gnade. Also es geht um diese Spannung von, wie vertraue ich zugleich nochmal auf Gott. Und da gibt es einen berühmten Ignatius-Satz. Es hat irgendwann im, wann war das? Im 18. Jahrhundert hat jemand, ein Jesuit, in Wien, also ein Büchlein gemacht, die Scintillae Sancti Ignatii, also die Funken des Ignatius. Hat er so für jeden Tag, gibt es auch heute so Bücher mit, was weiß ich, Hermann Hesse durchs Jahr oder so. Für Goethe gab es das schon immer, nicht der Goethe-Kalender. Also für jeden Tag so ausgewählt einen Satz. Und da heißt, also die deutsche Übersetzung heißt dann auch, da gibt es auch so ein schönes Büchlein, das heißt Fünklein. Ich wollte an sich das Buch mitbringen und habe es zu Hause vergessen. Für den zweiten Tag des Jänners, da steht da drin, also vertraue auf Gott, gleich als hinge der Ausgang der Sachen allein von Gott und nicht von dir ab. Aber wende solchen Fleiß an, als täte Gott nichts dabei, sondern du alles allein. Klingt ja erstmal ganz plausibel. Also ich soll so auf Gott vertrauen, als hinge alles von ihm ab, und ich soll so wursteln, als hinge alles von mir ab. Aber jetzt frage ich Sie mal, wie macht man das denn konkret? Kann das überhaupt gehen? Und tatsächlich ist die deutsche Übersetzung schlecht. Die ist eine Verschlimmbesserung des lateinischen Textes. Wenn man den nämlich wörtlich übersetzt, heißt es so, vertraue so auf Gott, als hinge alles von dir ab und nichts von Gott. Und mühe dich so, als ob du gar nichts kannst, sondern Gott alles täte. Das ist Dialektik und das ist Ignatius. Und jetzt müssen wir darüber nachdenken, kriegt das denn einen Sinn? Ich behaupte, nur das allein kriegt einen Sinn, das andere geht nicht. Versuchen Sie mal, schizophren erstmal diesen ersten, auf den ersten Blick so plausiblen Gedanken wirklich in die Praxis umzusetzen. Man kann immer versuchen, das so anzuspielen. Also ich vertraue so auf Gott, als hinge alles von ihm ab. Ja, bilde ich mir das bloß ein oder wie soll das gehen? Und dann soll ich andererseits doch so wurschteln, als täte ich es alleine? Ich meine, das geht nicht. Und jetzt gucken wir uns den anderen Text an. Also vertraue so auf Gott, als hinge alles von dir ab. Das heißt, Vertrauen sagt gerade nicht die Hände in den Schoß legen. Vertrauen heißt nicht beten statt studieren oder arbeiten. Das hatten wir gestern, wie wir über das Gebet gesprochen haben. Sondern es heißt in seinem Namen handeln, von ihm geschickt, als Arzt, als Ärztin, als Pfleger, Pflegerin, als Seelsorger, Politiker, in was für einem Beruf auch immer. Dass man in dieser Weise mit ihm dann geht, also dass ich im Gebet im Vertrauen sage, Vertrauen heißt, ich vertraue, dass du mir hilfst, dass du mir die Kraft gibst zu tun, was ich tue und mir dabei hilfst. Ich meine, das gibt einen Sinn und das ist vollziehbar. Und genau die andere Seite, mühe dich so, als täte Gott alles allein, das halte ich überhaupt für ein unglaublich erleichterndes und befreienden Gedanken. Das heißt nämlich, ich bin nicht auf Erfolg verpflichtet. Ich habe nur meine Arbeit zu tun. Aber ich bin nicht zuständig für Erfolg oder Misserfolg. Habe mich nicht von dort her zu definieren. Deswegen habe ich mir immer mal wieder erlaubt, unseren Herrn nicht zu verbessern, aber zu ergänzen. In dem berühmten Gleichnis mit den Talenten. Kennen wir alle, also mit den 5 Talenten, mit den 3 Talenten und dann mit den einen. Der eine vergräbt und dem geht es ja ganz schlimm. Und was mir fehlt, ist Folgendes. Dass da einer kommt, der 3 Talente gekriegt hat und der hat eben keine 3 dazu gewonnen. Sondern da ging es eben so wie jetzt mit diesen US-Banken oder so Geschichten. Nicht? Jedenfalls saß der da und war seine 3 Talente los. Und der sitzt im hintersten Kohlenkeller und traut sich natürlich überhaupt nicht raus. Und der König lässt den rufen und sagt, komm mal her, Erfolg ist keiner meiner Namen. Du hast dich bemüht und dich eingesetzt. Du kriegst natürlich auch 6 Städte. Ja klar. Es geht nicht um den Erfolg, sondern es geht darum, dass man an seiner Stelle tut, was man tut. Was ist das eine Erleichterung? Deswegen liebe ich auch diesen Satz aus dem Lukas-Evangelium, wo es heißt, wenn ihr alles getan habt, was ihr könnt, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Ja, ich bin doch nicht der liebe Gott. So wie es also so Stämme gibt in Polynesien, die sind 3 geteilt. Die einen müssen immer, ein Drittel muss immer tanzen, weil sonst die Sterne vom Himmel fallen. Und ein Drittel schläft oder arbeitet und eine andere Geschichte. Und ein Drittel, eben, einer arbeitet und die anderen erholen sich und schlafen, nicht? Ja, um Himmels Willen, wer bin ich denn, dass ich das Weltall auf meiner Schultern trage? Das soll schon der Chef machen und ich kann deswegen auch Pause machen. Zwischendurch. So wie Jesus selber ja auch. Jetzt ist er 33 Jahre da, der hätte sich ja abgewurschtelt von morgen bis abends. Nein, erstmal ist er 30 Jahre sowieso da am Holz arbeiten und die Idee geht dann noch auf eine Hochzeit, statt vernünftig in die Gegend zu gehen und zu predigen und zu heilen, nicht? Nein, dass man wirklich sagt, ich kann die Sache locker da, wo ich hingeschickt werde, das mache ich und da tue ich meine Sache. Und da hat er ja auch getan, wie die Jünger das so denken, wie er da die Tempeldisputation da macht und die Tempelreinigung, wie sie dann fällt ihm das Wort ein, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Nicht? Aber nicht der Erfolg. Was soll's? Also vertraue so auf Gott, als hinge alles von dir ab. Setz dich nicht hin und leg die Hände in den Schoß und er macht es schon. Natürlich soll man schlafen, das sagt, lässt ja Peggy den lieben Gott sagen, er liebt den nicht, der nicht schläft, weil er meint, wenn er nicht durcharbeitet, geht es mit der Welt nicht weiter. Das ist also der eine Punkt, aber vorher soll man gearbeitet haben. Und dann das zweite, handle so, als hinge alles von Gott ab. Lukas 17,10 ist das, wo das steht mit dem, wenn ihr alles getan habt, was ihr könnt, dann sagt, wir sind unnütze Knechte, dass das nicht hineingehört. Und da gibt es ja Leute, die sagen, ja, das ist ja die Herabwürdigung des Menschen. Ich meine, umgekehrt, das ist wirklich eine ganz tiefe Befreiung. Sonst werden wir in der Welt immerfort nach Leistung beurteilt und müssen da was bringen oder so. Das entfällt. Auf dieser Ebene. Für uns müssen wir etwas tun, damit das geht, ja, aber Erfolg ist weder nach draußen noch nach drinnen, denn mit drinnen haben wir auch keinen Erfolg, nicht? Irgendwie bleiben wir doch, wer wir sind. Da versuchen wir irgendwie, diese Fehler loszuwerden und jenen, und eigentlich bleibt es doch mehr oder weniger so beim Alten, nicht? Das ist ja so das Problem dabei. Deswegen droht da so die sogenannte Arcadia, nicht? Also irgendwie so diese, das kann man schwer übersetzen. Wörtlich heißt es Sorglosigkeit. Aber nicht Sorglosigkeit in dem Sinn, dass man also sich keine Sorgen macht, sondern dass man sagt, es hat eh keinen Sinn. Also der Pater Schneider, da, unser Spiritual in Priesterseminar in St. Georgen, der sagt, die beste Übersetzung für Arcadia ist null Bock. Und das droht vor allen Dingen dem religiösen Menschen, weil der ja unabgelenkt mit sich zu tun hat. Wir können uns einfach ablenken, nicht? Wir gucken dann fern oder streiten uns mit irgendwem oder so. Aber wenn Sie da im Kloster sitzen und sind die ganze Zeit mit sich und Gott gegenüber, nicht? Dann ist das natürlich schon ein Jammer, wenn man sich dann anguckt und sagt, man bleibt irgendwie so derselbe und viel, viel besser wird das nicht oder anders. Es wird natürlich schon anders und dann merkt man das nicht so. So wie so in diesem buddhistischen Gleichnis, der Ochse ist immer dieselbe, aber auf dem Feld tut sich was. Nicht? Der selber merkt das nicht und sagt, jetzt bin ich schon so alt geworden, immer noch derselbe alte Ochse oder vielmehr jetzt alte, früher ein junger Ochse. Also nein, in dieser Dimension tut sich was, aber das ist nicht der Punkt für uns. Ich habe immer gesagt, also Jesus hat ja nicht viel Erfolg gehabt. Ein Regens, der alle seine Leute verliert, das Priesterseminar leer, den wird der Bischof schassen, nicht? Der eine verrät ihn, der andere verleugnet ihn, die anderen laufen so weg, nicht? Das ist ja keine tolle Bilanz, nicht? Wenn man sich das anschaut. Darauf kommt es nicht an. Das wünschen wir uns so, aber das ist nicht der Punkt. Und deswegen geht es im Kern um das, was jetzt Gnade heißt. Inzwischen hört man das, also weniger das Wort auch so bei Theologen nicht, die sagen das ja also so Theologensprache. Und es ist ja auch ein Problem, bei Gnade denkt man sofort, das zeigt doch die Betonung der Redensart, jemandem auf Gnade und Ungnade ausgeliefert sein, nicht? Zur Gnade gehört offenbar das Ungnädigsein dazu. Viele denken zum Beispiel bei Gnade, Gnade heißt, das kriegen nur wenige. Das ist ein ganz weit verbreiteter Gedanke. Gnade heißt, dass es wenige kriegen. Da wird dann auch missverstanden, diese Schilderung mit dem breiten Weg und dem engen Weg, was sich auf die, nicht auf die einzelnen Seelen bezieht, sondern auf die heilsgeschichtliche Situation, dass aus Israel ebenso wenige ihm folgen. Das hat natürlich ganz schlimme Konsequenzen. Diese Grundvorstellung von Augustinus herkam, der sagt, die meisten sind verloren und nur ganz wenige gerettet. Das war der Hauptgrund, warum er eigentlich nicht Priester oder Bischof werden wollte, weil er sagt, dann habe ich diese ganze Last auf mir und dann hat er da am Sonntag gepredigt und sah seine Gemeinde vor sich und hat sich gedacht, naja, der größere Teil davon kommt in die Hölle, das kann ja auch nicht sein, nicht? Immerhin hat er nicht gedacht, dass er da reinkäme. Und das ist nämlich das Problem bei dieser Argumentation. Die Leute immer meinen, die meisten kommen in die Hölle, sich nehmen sie immer aus. Und das hat Hans Urs von Balthasar so stark gemacht, dem ja so integralistische Katholiken dann die letzten Lebensmonate buchstäblich verbiestert haben und versauert haben, indem sie dann geschrieben haben, der ist ja ein Heretiker und der predigt die Hölle leer. Nicht? Dabei hat Balthasar nur gesagt, wir müssen hoffen, wir sollen hoffen, nicht wir müssen, wir sollen hoffen, wir sind verpflichtet zu hoffen, dass keiner verloren geht. Ich darf nicht sagen, ich bin sicher, dass niemand verloren geht. Vor allen Dingen ist es falsch zu denken, das wäre dann eine Niederlage für Gott. Für Gott gibt es gar keine Niederlage, weil seine Liebe immer bleibt. Er liebt den, der Ja sagt, und er liebt den, der Nein sagt. Woher hat denn der, der Nein sagt, die Kraft zum Nein sagen jeden Moment? Natürlich kriegt er die von Gott. Weil Gott unsere Freiheit respektiert. Blutenden Herzens, ja, aber er tut's. Nein, das ist nicht der Punkt. Sondern klar habe ich zu hoffen für alle und jeden. Schon aus dem Grund, weil ich für mich ja hoffen soll. Und mich kenne ich, die anderen nicht. Und wer auf die Idee kommt, irgendwer anders könnte verloren gehen und er nicht, dann frage ich mich, was der von sich kennt eigentlich. Mir sind schon so Leute begegnet, die dann sagen, ja, wenn der Hitler in den Himmel kommt, will ich nicht hin. Sage ich, keine Sorge, kommen sie auch nicht. Nicht? So kann das nicht gehen. Nein, deswegen habe ich meinen Leuten immer gesagt, geht miteinander so um, dass ihr euch später nicht zu sehr schämen müsst, wenn ihr euch zum gemeinsamen Halleluja-Singen trefft. Da oben. Das gehört schon mit hinein nochmal. Also diese Dimension der jetzt dieses Geschenktsein auf Gnade, erstmal schon Gnade des Daseins überhaupt, Gnade, das heißt Ganada, das heißt eigentlich Wohlwollen, Gunst. Charis, Gratia. Also Gnade heißt nicht, dass sie wenige kriegen, sondern Gnade heißt, dass man sie umsonst kriegt. Gratis. Das heißt, man kann sie nicht kaufen, man kann sie nicht erkämpfen, man kann sie auch nicht auf Prozessweg erstreiten. Sie kann nur geschenkt werden. Klar, dass das Angst macht, weil man sagt, ja, wenn das geschenkt wird, wenn ich kein Recht drauf habe, wer sagt denn, dass ich sie kriege? Das ist das Problem, davon haben wir geredet, woher die Schuld kommt, mit diesem Misstrauen, das da drin steckt, dass wir sagen, na, wenn ich selber nicht für mich sorge, wo bleibe ich denn dann? Man kann es nur geschenkt bekommen. Aus dem geschenkt werden, also das Erste ist, dass man sagt, wo bleibt denn mein Recht? Tiefer steckt dann nochmal drin der Stolz, der sagt, ich will nichts geschenkt kriegen. Ernst Bloch hat wiederholt ganz wortmächtig seinerzeit da losgelegt und er war ja viele, ich habe immer so gesagt, die Theologen waren zum Teil, nicht alle, aber bestimmte, zum Beispiel so jemand, der so heißt wie eine französische Stadt, die waren also wirklich also immer ganz entsetzt und befremdet davon, ganz beeindruckt von der großen Bloch-Musik damals und sagten, also das ist die Basis, die ich mit übernehmen muss und Bloch hat gesagt, Gnade ist eine altmodische Kategorie. Ich will mein Recht und keine Gnade. Dabei hat man gedacht, was sich dieser Bloch denkt, da sitzt er in New York und kann nicht vernünftig Englisch, nicht? Und seine Frau wurschtelt da für ihn da, sich da durch oder so. Und dann sitzt er da und sagt, er ist nicht auf Gnade angewiesen, sondern nur auf sein Recht. Was soll das? Das ist genau, wie ich so dieses Bild vor mir sehe, so ein spätes Interview mit dem Sartre, der sitzt da und raucht eine Zigarette an der anderen, muss ihm gleich die nächste anstecken, das war die Freiheit bei dem. Nicht? Also, dass er da so saß und dauernd betuddelt ihn die Simone de Beauvoir, wickelt ihm einen Schal um und gießt einen Tee ein und er hält große Reden über die Einsamkeit des Menschen. Nicht? Also dasselbe, wo ich mir sage, was heißt denn eigentlich, die Wahrheit ist konkret? Was machen die Leute eigentlich, wenn die denken, wo bleibt denn deren Leben? Und so ja auch, stellt der Bloch sich hin und sagt, Gnade, altmodische Kategorie. Von dort her taucht jetzt dieses berühmte Problem auf, wie denke ich jetzt Natur und Gnade zusammen? Weil die Leute ja gesagt haben, wenn Gott uns schafft, hat er wie soll man sagen, gewisse Pflichten sich selbst gegenüber, nicht uns gegenüber, aber sich selbst gegenüber, dass er die Wesen, die er jetzt dort in das Dasein ruft, dass er denen auch ein menschenwürdiges Leben ermöglicht oder so. Das heißt, dass wenn er uns Grundziele einschafft, einen bestimmten Durst oder Hunger, dann muss er auch dafür sorgen, dass er erfüllt werden kann. Sonst wäre Gott unter seinem Niveau, um das so auszudrücken. Deswegen ist die Frage, wie ist jetzt der Mensch zu denken? Sage ich, es gibt den Menschen, weil die Gnade ist, also die übernatürliche Gnade und die natürliche Gnade des Daseins erstmal. Das ist ja schon eine Gnade, keiner kann einklagen, dass er überhaupt da ist, nicht? Sondern das wird ihm ja geschenkt. Aber jetzt der nächste Schritt, wenn ich da bin, habe ich dann nicht ein Recht darauf, das Lebensnotwendige zu bekommen? Und haben die Philosophen und Theologen immer gesagt, ja, das müsste eigentlich so sein, dass Gott sich gewissermaßen verpflichtet sieht, das ist die Gerechtigkeit, die das von ihm fordert, die er ja auch ist, er ist die Liebe und die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und alles, die von ihm fordert, dem Menschen auch diese Wesensbedürfnisse, Wesensnotsehnsüchte zu erfüllen. Im Lateinischen ist es Appetitus Naturalis, also dieser grundnatürliche Appetit, das Grundverlangen. Der Buddha sagt, der Durst, dass der im Menschen steckt, den muss er erfüllen. Und dann haben die gesagt, aha, so die Scholastiker, dann muss es also eine natürliche Erfüllung des Menschen geben. Das hat man ja auch verwendet und gebraucht bei der Überlegung über das Schicksal zum Beispiel der ungetauften Kinder, also der ungetauften Menschen, aber auch der ungetauften Kinder nochmal im Besonderen. Und dann hat man den sogenannten Limbus Puerorum dafür erfunden. Also Deutsch haben gesagt Vorhölle oder so etwas. Bei Dante ist das auch da unten eingebracht, aber irgendwie eine Wiese nebenan, wo also da die Kinder sein können und können dort spielen und glücklich sein, aber Anschauung Gottes geht natürlich nicht, weil sie ja nicht die übernatürliche Gnade bekommen haben. Wirklich ein verrückter Gedanke, nicht? Ist immerhin besser als der Gedanke, wie das bei Augustinus aussieht, dass sie alle einfach in die Hölle kommen, nicht? Aber trotzdem, Limbus Puerorum. Also gut, das war also der Gedanke. Und dann sage ich, wenn die Gnade Gnade bleiben soll, wenn ich nämlich sage, der Mensch hat wirklich ein inneres Bedürfnis danach, Wesensbedürfnis danach, in den Himmel zu kommen, die Anschauung Gottes hinein, dann müsste Gott doch verpflichtet sein, das zu tun. Und dann wäre aber ja die Gnade keine Gnade mehr. Das ist das Problem, nicht? Wenn Gott verpflichtet ist, von seiner Gerechtigkeit her, mir seine Anschauung zu geben, was soll dann jetzt noch die Gnade im Unterschied zur Natur? Ist das deutlich das Problem, worum es geht? Nicht? Das war also da. Die einen sagten, das brauchen wir, um eben Unterschied von Gnade und Natur zu machen. Die anderen haben gesagt, aber der Mensch kann doch nicht so sein, dass er, wenn er eigentlich gerufen ist in die Geschwisterschaft mit Jesus Christus hinein, in das innergöttliche Leben, dann kann doch nicht seine Erfüllung darin bestehen, dass er da irgendwo Ringe reinspielt am Rande. Das geht ja nicht. Für die unschuldigen Kinder hat man sich so geholfen, dass man die zu Märtyrern erklärt hat. Das war dann so der Ausweg dabei. Da gibt es schöne Predigten von Augustinus dazu. Nein, das war der letzte große Theologiestreit. Im letzten Jahrhundert war das noch. Jesuitenpater Lübeck war da hinein verwickelt und andere, der erst mit seinem Buch über die Gnade surnaturell verurteilt worden ist. Bis das dann hinterher durchgeklärt worden ist, noch einmal, wie das geht. Und man kann das schon verstehen, wir machen jetzt hier keine komplizierte Theologie, sondern ich glaube, wir sind schon ziemlich dicht auch bei unseren Themen. Ich meine, man kann das nämlich, finde ich, so völlig klar machen mit einem Wort von Max Frisch. Max Frisch hat in seinem Tagebuch zum Neujahr, ich glaube, es war 47, geschrieben, keiner von uns kann leben ohne den Engel der Sympathie. Wenn wir nicht irgendwem sympathisch sind, dann ersticken wir buchstäblich. Auf der anderen Seite hat keiner ein Recht darauf, jemand sympathisch zu sein. Das heißt, es ist also nicht wahr, was wir als Rechtskonstruktion haben, und da brauchen wir so etwas, dass man sagt, was uns lebensnotwendig ist, darauf haben wir ein Recht. Und das ist ja leider unsere ganze Juristerei so aufgebaut, dass die Stadt auf Pflichten aufzubauen, auf Rechten aufbaut. Das kommt von dort her, dass wir alle aus Vertragstheorien leben. Die Vorstellung für die Neuzeit ist, erstmal sitzen wir da alle, einer kämpft gegen den anderen und weil das so schrecklich ist, macht man dann irgendwann einen Vertrag, liefert seine Rechte an den Staat ab und der hat dafür zu sorgen, dass da Friede ist und wir am Leben bleiben. dass das hineingehört. Also sagt man, es geht beim Recht darum, sein eigenes Recht zu wahren und zu haben. Das ist die Vorstellung, die da drin steckt. Und dann haben wir so ganze Probleme, dann steht immer Recht gegen Recht, zum Beispiel in der Abtreibungsfrage, das Recht der Mutter auf ihr Lebensprojekt und Lebensmöglichkeiten und das Recht des Kindes. Ist denn Recht die erste Bestimmung? Ja, klar. Und da setzt man alles in Rechte um. Da gibt es Kinderrechte, Elternrechte, bis hin zu den ehelichen Rechten zum Beispiel. Sinn hat es, von ehelichen Pflichten zu reden. Ich bin verpflichtet zur Nächstenliebe. Aber ich kann doch nicht zu einem anderen hingehen und sagen, ich habe ein Recht darauf, dass du mich liebst wie dich selber. Wo käme man denn da hin? Außerdem wird es mir überhaupt nichts nützen. Denn wir wollen gar nicht unser Recht als Letztes. Das muss man sich klar machen. Da hat so in diesen wilden Jahren, so im Gefolge der 68er, hat ein Theologe ein Buch geschrieben, das Recht auf Glück. Das ist mal wieder so ein typisches Beispiel für gut gemeint, was nach Gottfried Benn das Gegenteil von gut ist. Gut gemeint reicht nicht, denn was kommt denn raus, wenn ich sage, ich habe ein Recht auf Glück? Natürlich bin ich unglücklich, wenn ich nicht mein Recht kriege. Aber bin ich denn glücklich, wenn ich mein Recht kriege? Nein, dann bin ich zufrieden. Vielleicht ingrimmig zufrieden, weil es erst in der dritten Instanz geklappt hat. Oder gegen Intrigen oder was weiß ich. Aber glücklich bin ich doch erst, wenn ich mehr kriege als mein Recht. Wenn ich dankbar sein kann. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Recht auf Glück, ist das Glück gestorben. Ich habe das meinen Studenten so klar gemacht, stellen wir vor, die Psychologen stellen fest, wir brauchen 30 Streicheleinheiten am Tag. Und den kriegen dann nur die Hübschen und wo sitzen die anderen? Nicht? Das ist also der Kummer. Also kommen die menschenfreundlichen linken Regierungen und sagen, wir machen ein Gesetz. Jeder hat ein Recht auf 30 Streicheleinheiten. Schafft auch Arbeitsplätze, weil es wieder Büros gibt, die das überwachen und so. Nicht? Also dann wird also das Recht, die Streicheleinheiten eingeführt. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass der Mensch eine Streicheleinheit jenseits der Verordneten braucht, um davon zu leben. Denn von verordneten Streicheleinheiten kann ich nicht leben. Wenn die Leute aber schon 30 am Tag Verordneter waren, dann sagen die am Abend, jetzt lass mich doch mit der Streichelei in Ruhe. Ne? Und das erklärt das Absinken sozialer Temperaturen in Schweden und so weiter. Ne? Dass da einfach nichts mehr rauskommt dabei. Ich erzähle das ein bisschen lustig, an sich ist ein Grund zum Weinen. Nicht? Denn wenn die unbarmherzigen rechten Regierungen, die tun gar nichts und sagen, wer eben stark ist, ist stark und die Schwachen sind eben dahin. So wie bei den Grünen auch, ja, wir heizen weniger und wer dabei erfriert, der muss auch nicht leben, denn in der Natur setzt sich ja auch nur der Fitteste durch. Nicht? Muss man da anders machen. Also, dass man da guckt, wie gehe ich also damit um? Ich will also mich um die Schwachen kümmern und führe da ein Gesetz ein Recht und habe gerade damit das Glück getötet. Was der Mensch braucht, lebensnotwendig, ist, dass er etwas bekommt, worauf er kein Recht hat, und zwar nicht leider kein Recht drauf hat, sondern er gerade das braucht, weil er kein Recht drauf hat. Jedem von uns ist lebensnotwendig die freie Zuwendung eines anderen Menschen. Lebensnotwendig die freie Zuwendung eines anderen Menschen. Freie Zuwendung, Gnade. Das heißt, jeder von uns ist auf Gnade angewiesen. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns barmherzig und gnädig ist. Ich habe oft meinen Studenten gesagt, ein bisschen weniger Liebe in der Welt, aber ein bisschen mehr Güte und sie sähe anders aus. Was die Leute alles unter Liebe verstehen, dann bringen sie den anderen um auf Eifersucht und sagen, das war Liebe, nicht? Nein, Güte. Also lebensnotwendig ist uns die freie Zuwendung eines anderen. Und dann ist dieses Problem von Natur und Gnade damit gelöst. Natürlich ist es mir lebensnotwendig, Gottes Zuwendung. Aber gerade, dass es seine freie ist, ist mir lebensnotwendig. Nicht eine von ihm ernötigte. Dann haben wir nämlich genau das, was Freud ja mit Begeisterung zitiert, als angebliches Wort von Heinrich Heine auf dem Sterbebett in der Matratzengruft, wo der Priester ihm sagt, jetzt bet mal zu Gott und er wird dir schon vergeben oder so, wo Heine dann geantwortet hat, bien sûr qu'il me pardonnera, c'est son métier. Ne? Also glaubt, diese Dimension dann da hineinkommt. Nein, nein. Das eben nicht. Also es kommt darauf an, das zu sehen, dass das wirklich der Grund unseres Lebens und Daseins ist, diese Geschichte, die aber nur gesehen werden kann mit den Augen eines guten Herzens. Das ist ja der wichtige Punkt dabei. Ich kann es anders nicht sehen. Von außen ist es nicht zu erkennen. Eines meiner Lieblingsgedichte ist eins von Giuseppe Ungaretti, das heißt Traum fiore colto e l'altro donato l'inesprimibile nulla. Zwischen einer gepflückten Blume und einer geschenkten das unausdrückbare Nichts. Die duftet nicht anders, die blüht nicht anders, die leuchtet nicht anders. Es ist überhaupt nichts zu sehen, das unausdrückbare Nichts zwischen einer gepflückten und einer geschenkten Blume. Und deswegen kann ich natürlich immer darauf zurückgehen und sagen, ja, was soll das Ganze überhaupt? Nein, das gehört hin. Und dann ein letztes, und dann höre ich auch auf, ein letztes Wort zum Ganzen noch. Wir sagen, Gott ist uns gnädig. Es kommt darauf an, dass wir auch Gott gegenüber gnädig sind. Und das klingt im Deutschen ganz komisch. Das wird anders, wenn Sie andere Sprachen nehmen. Wenn Sie das Lateinische nehmen, das Griechische, das Hebräische. Nehmen wir das Lateinische. Da heißt es, es segne euch der Herr vom Sion her. Benedicat vos Dominus. Und dann singen wir Benedicamus Domino. Jetzt sollen wir Gott segnen. In der alten Sprache hatten wir das noch. Gott erweist uns seine Huld und wir huldigen ihm. Das ist der alte Begriff für Gnade. Auch dort ist es nochmal diese Form. Und das wäre dann schon nochmal die Spitze, dass wir nicht bloß mit ihm für andere da sind, sondern mit den anderen für ihn da sind. Das wäre die Spitze vom Ganzen. Und jetzt höre ich auch wirklich auf. Schönen Dank. Gott, dessen Name lautet, ich bin für euch da. Wir leben in einem Universum und Kosmos von Beziehungen. Alles ruft, ich brauche dich zum Leben. Wir danken dir, dass du uns füreinander geschaffen hast. Wir danken dir dafür, dass du Beziehung und Gemeinschaft willst und stiftest. Gib uns ein Herz, das sich freuen und leiden kann mit anderen. Schenke uns helfende Hände und eine fürsorgende Fantasie. Gib uns Träume und lass uns aus ihnen aufwachen, damit wir sie verwirklichen können. Lass uns dich suchen und finden in allem, durch Christus, unserem Bruder und Herrn.